Wir kommen heute zur letzten Predigt über das letzte Buch der Bibel, der Offenbarung, unserer Serie. Das Ende der uns bekannten Welt. Und vielleicht bist du am Anfang von dieser Gottesdienstreihe am ersten Sonntag im Januar da gewesen und hast gedacht, ich weiss ganz genau, über was sie werden reden. Und du bist am fünften Gottesdienst jetzt und du denkst, ja, über das haben sie noch nicht geredet, über das haben sie noch nicht geredet und über das haben sie noch nicht geredet. Und das ist natürlich einfach ein grosses Thema, da wir Christen die Endzeit-Thematik nennen. Und wir haben zum Beispiel nicht über die Entrückung gesagt, wir haben über sehr vieles noch nicht gesagt. Wir haben über die Rolle vom Volk Israel in dem Ganzen noch nicht gesagt. Es gibt sehr, sehr viel zu sagen. Wir haben einfach mal 5 Sündig reserviert. Und wir werden heute über Zukunft reden. Endlich, auch über Zukunft. Und wir haben am Anfang von dieser Reihe uns einverstanden erklärt, dass wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sein müssen bezüglich gewissen Aussagen von der Offenbarung. Beim Buch von der Offenbarung, da kannst du sagen, was du willst. Es wird immer Leute geben, die es auch noch anders sehen. Das heisst, wir müssen auch eine gewisse Flexibilität haben, das einander stehen lassen in diesem Bereich. Aber es ist wichtig, heute reden wir endlich auch über Zukunft. Und das Buch hat einiges, was Zukunft betrifft. Ich glaube, ein Großteil vom Buch von der Offenbarung ist erfüllt worden vor 2000 Jahren, wo es geschrieben worden ist, weil es eine Relevanz hat für die damaligen Empfänger. Aber die Grundlagen, die drin sind, die geistlichen Dynamik und Prinzipien, die sind heute noch gültig für uns. Und es hat gewisse Elemente, die nur die Zukunft betreffen. Und wir gehen heute tendenziell in dieselbe Richtung. Und ich bin letzten Sonntag da vorne gesessen, dass ich mich Speck predigt. Und er hat uns aufgerufen zu etwas, wo ich gedacht habe, bin ich da im falschen Film oder etwas? Wann habe ich das letzte Mal in einem Gottesdienst, in einer Kirche, einen Aufruf gehört? Wann habe ich überhaupt jemals in einer Kirche einen Aufruf gehört? Zu folgendem, widersteht, rebelliert, protestiert. Ihr seid alle sitzen geblieben, ganz still und ruhig, wie wenn das Normalste wäre von der Welt. Ich habe es fast nicht ausgehalten auf meinem Sitz. Ich denke, bin ich da in einer politischen Kundschaft irgendwo gelandet. Und der Simi Speck, der hat ja auch nicht einfach gesagt, weil er ein Rebell wäre. Er ist wirklich so ein sanftmütiges Wesen von einem Lämmli. Aber er hat es natürlich gesagt, weil die Offenbarung uns aufruft zu genau dem. Und das schlägt kein Geist weg, liebe Freunde. Die Offenbarung ist eine Gebrauchsanleitung für Christen zum Widerstand. Zum Widerstand auf Lammesart, wohlverstanden. Aber zum Widerstand. Ja, zum Widerstand gegen was denn? Zu dem, was die Offenbarung Babylon nennt. Babylon ist ein Gottwort in dem apokalyptischen Stil, in dieser opernähnlichen Aufführung für alle politisch-religiösen, wirtschaftlichen Gesamtsysteme, die sagen, nicht Gott ist Gott, den tun wir absetzen, sondern unsere Idee, unser System, unsere Religion ist Gott. Nicht Gott hat das letzte Sagen, den müssen wir absetzen, sondern wir, unsere Idee, unseren Grundansatz. Wir haben das letzte Sagen. Alles, was nach dem tönt, ist Babylon. Und damals ist natürlich ein bisschen einfacher gewesen, denken wir wenigstens, weil es einen Kaiser gegeben hat, der rumgelaufen ist und irgendwie 24 Sänger hindurch hat, die ihn anbetet haben und allen gesagt haben, ihr müsst auch. Er ist führend gestanden und gesagt, ich bin Gott, betet mich an. Wenn habt ihr das letzte Mal am Fernsehen den Bundesrat gehört, führend stehen und sagen, wir sind Gott, betet uns an. Oder irgend, versteht ihr? Niemand braucht die Worte mehr. Höchstens in Nordkorea vielleicht. Aber da bei uns nicht. Niemand kommt mit diesen Worten. Aber wir leben in einer Kultur, die einen Anspruch hat, die Rolle einzunehmen von Gott. Und sagt, die letzte Instanz sind wir und nicht Gott. Und da haben wir Hausaufgaben als Christen, um das herauszufinden, was in unserer Kultur ist Babylonartig, Babylonmäßig. Und gegen das sollen wir dann protestieren, rebellieren, Widerstand leisten. Auf Lammesart schon, aber eindeutig Abstand nehmen von dem. Und das ist uns vorgelesen worden dort. Geht hinaus aus ihr, aus Babylon raus, heisst es, mein Volk, mir, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Das ist wirklich eine negative Auswirkung für die teilnehmen an dem Babylon. Und die Generation von meinen Eltern, denen ist sehr wohl gewesen mit dieser Aussage, geht hinaus aus ihr. Weil die Generation von meinen Eltern, und da haben wir einige da innen auch, und ich hoffe, ich tue euch nicht unrecht, aber für euch ist so richtig klar gewesen, da außerhalb der Kirche ist die Welt, da innen ist die Welt nicht, und wir dürfen nicht Teil der Welt sein. Wir müssen Abstand nehmen zu der Welt. Wir müssen rausgehen aus Babylon, aus der Welt raus. Und das heisst konkret zum Beispiel, dass wir nicht ins Kino gehen, dass wir nicht tanzen und keine Rockmusik hören. Okay? Und Für die damalige Zeit war die grösste Sünde in christlichen Kreisen, etwas zu machen, das aussieht, als wäre man Teil der Welt. Und ich habe das aufgenommen mit meiner Muttermilch. Und ich bin da in Pfin, bis Mischlos unten innen habe ich gewohnt, früher, und bin Teenager gsi. Und dort hat es ein Radio in der Küche. Und DRS3 hat es gehabt. Und ich habe Rockmusik gehört. Und ich habe es geliebt. Und ich habe es Vollgas aufgeschraubt, weil die Eltern sind nicht da gewesen. Und dann kommt prompt, das werde ich nie mehr vergessen. Das Küchenfenster ist zu der Strasse gegangen. Da kommt einer von der Kishona Felben, die oben rein besuchen mit dem Velo. Und fährt an dem Fenster vorbei und ich bin in einem Schreck das Radio abstellen und habe gehofft und bangt, dass er nicht gehört hat, was ich denn da für Musik los. Warum? Die schlimmste Sünde damals war, etwas zu machen, das aussieht, als wäre man von der Welt. Jetzt, die von der Welt, die haben gesagt, Killen ist aus genau dem Grund irrelevant und weltfremd. Okay? Meine Generation hat rebelliert. Nicht gegen Babylon, wohlverstanden, sondern gegen die Art von meinen Eltern. Oder von unseren Eltern. Und wir haben gesagt, weißt du was, wir gehen ins Kino, wir gehen tanzen und wir machen nicht nur Rockmusik, wir organisieren auch noch Konzerte organisieren und das ganze Ballett. Okay? Und da hat es auch gewisse gute Korrekturen drin gehabt, denke ich. Aber die Entwicklung ist in eine Richtung gegangen, dass in christlichen Gemeinden heute die schlimmste Sünde völlig andere ist. Wir dürfen nichts mehr machen oder sagen, wo in unseren Köpfen auch nur ansatzweise unsere Freunde von der Welt vor den Kopf stoßen oder irritieren. Wir können kein Profil mehr zeigen, weil wir Angst haben, wir würden jemanden beleidigen da außen. Das ist eine völlig andere Art von Schlimmsten, was man machen könnte, entstanden in unseren Kreisen. Und das hat auch grosse Auswirkungen, dass die Kirche irrelevant wird, weil man sie nicht mehr unterscheiden kann von der Welt. Und das stellen nicht nur Kirchenleiter oder Christen fest, sondern auch Fachleute, die sich dem Thema widmen. Ich bringe euch ein Zitat aus einem Beobachter von vor etwa 2,5 Jahren. Da heisst es, eine säkuläre Zeitschrift. Ganz unschuldig ist die Kirche nicht daran, dass die Bänke leer bleiben. Und dass Bänke leer bleiben, hat verschiedenste Gründe. Ich glaube, ein Grund ist, das, was wir gehört haben in dieser Reihe, dass wir nicht immer auf Lammesart lieben und dienen. Wenn Christen wieder anfangen, auf Lammesart lieben und dienen, dann werden wieder Menschen in die Kirche kommen. Das ist ein Grund. Aber da wird ein anderer Grund genannt. Und es wird ein Fachmann zitiert, ein Soziologe. Die Reformierten praktizieren eine zwiespältige Politik der Öffnung, sagt Soziologe Stolz. Und mir geht es jetzt nicht nur um die Reformierten, das, was er da beschreibt, das hat auch zu tun mit vielen anderen Verbänden. Und jetzt kommt ganz eine interessante Aussage von ihm. Eine Religion, die zu liberal wird, verschwindet früher oder später. Wenn eine Religion zu tolerant, zu offen wird, verschwimmen ihre Grenzen zur Umwelt und sie wird überflüssig. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und darum, weil das eher unser Problem ist in der Kirchenlandschaft zu unserer Zeit, meiner Meinung nach, habe ich mich so gefreut, als sie mein Speck aufsteht und sagt, widerstehen, rebellieren, protestieren, endlich wieder mal ein bisschen Kontur zeigen. Oder? Ich habe gedacht, yes, yes, so cool. Nicht zum einfach blöd tun, überhaupt nicht. Wir tun nicht einfach blöd, damit wir auffallen. Wir sind weit davon entfernt von dem. Sondern, dass wir erkennen, was ist Babylonartig. Und wie tun wir in Liebe auf Lammesart anders sein und dienen? Und da wird einen riesigen Unterschied machen. Und das Schöne an der Offenbarung ist, dass sie uns Orientierung gibt, und zwar der Generation von meinen Eltern, meiner Generation und der Nächsten und Übernächsten. Nicht nur von was, dass wir uns abwenden sollen, sondern was, dass wir uns zuwenden sollen. Und das ist ein zukünftiges Ereignis, das wir heute miteinander anschauen. Wir sollen uns als Christen der Zukunft zuwenden. Christen sind letztlich Menschen von der Zukunft. Und das zukünftige Ereignis, das ist eine Hochzeit. Und denkt daran, wir sind in der Oper. Jetzt kommt eine fantastische Hochzeit, die beschrieben wird. Und wir werden die Hochzeit miteinander ein bisschen anschauen. Im Kapitel 21, wir sind da gegen den Schluss vom Buch, lesen wir Folgendes. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Also, um was geht es da? Es geht um eine Hochzeit. Von einem Mann und von einer Bräutigam und von einer Brut. Und die Hochzeit wird beschrieben, und das ist ganz wichtig, als eine Bewegung von oben nach unten. Der Himmel, das, was im Himmel ist, kommt auf die Erde. Und da, liebe Gemeinde, ist fundamental wichtig. In der Bibel ist die Hauptbewegung nicht der Mensch, der zu Gott geht. Nicht der Mensch, der den Körper verlässt als Seele und dann im Himmel ist für ewig. Oder nicht wir, die flüchen aus dieser Schöpfung raus, weltfremd sind, sondern die Hauptbewegung in der Bibel ist Gott, der zum Mensch kommt. Ganz am Anfang im Garten Eden, wo war Gott? Die es wissen, der war nicht im Himmel oben, sondern wo? Und er hat gesagt, kommt rauf, wenn ihr mich sehen wollt. Er war im Garten, bei den Menschen. Er war in der Schöpfung. Jesus wird Mensch, ist Gottes Sohn, der Mensch wird. Die Inkarnation wird Teil der Schöpfung. Gott kommt zu uns. Jesus lehrt uns beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gott kommt zu uns. Jetzt, es gibt eine Ausnahme zu dem Grundprinzip in der Bibel, und das ist, wenn wir sterben. Wenn wir sterben, bleibt unser Körper, das Physische von uns, da im Grab, irgendwo. Und unsere Seele oder unseren Geist oder was auch immer immateriell ist, geht zu Gott, geht zu Jesus. Und wir sind dort, und die Bibel beschreibt das als eine Art wie ein Schlafen. Und ich glaube, das hat nicht damit zu tun, dass wir unbewusst dort sind, sondern dass wir uns erholen können. Wir brauchen und haben nötig, dass wir uns erholen. Und dann kommen wir wieder auf die Erde und kommen einen neuen Körper rüber. Eben, der Himmel kommt auf die Erde in dieser Hochzeit. Und wir haben da ein fundamentales Ja von Gott zu allem Materiellen. Zu allem, was Materie, was Schöpfung ist, was unser Körper ist. Wir haben da einen riesen Unterschied zu vielen anderen Religionen. Zum Beispiel in den östlichen Religionen, Hinduismus, Buddhismus zum Beispiel, da ist das Ziel von aller Religion ist die Flucht von dieser Welt. Ist die Flucht raus aus dem Körper, weil der tut weh und in dem Leben und in dieser Welt gibt es Leid. Und wir müssen verschwinden und irgendwie uns vergeistlichen und uns auflösen im Nirvana. Und da war das beste deutsche Wort, das ich gehört habe dazu, ist, man durchlaufen eine Verdünnstofflichung. Könnt ihr euch da etwas vorstellen darunter? Eine Verdünnstofflichung. Wir verdünnen uns, wir verdunsten. Wir flüchten vom Körper und wir werden wie nur noch eine Seele, die sich auflöst irgendwie, oder? Also es ist eine sehr negative Haltung gegenüber der Schöpfung, gegenüber dem Körper. Und diese Negativhaltung, die haben wir auch in unserer westlichen Welt. Die ganze Fitnesskultur, da denkt man, der Körper steht im Mittelpunkt, aber mit einer recht negativen Beurteilung. Ich meine, ich sehe immer noch nicht gut genug aus, versteht ihr? Und da muss ich noch mehr Fitness machen. Und für die Fitnessindustrie ist das super, aber es gibt eine recht negative Beurteilung in unserer Kultur vom Körper. Und das geht so weit, und da sind wir bei heiklen Themen, dass man sagt, das Geschlecht der Seele ist wichtiger als das Geschlecht vom Körper. Also ich fühle mich als Frau in der Seele, aber ich bin wie gefangen in einem Körper von einem Mann. Und da hat es grosse Nöte rum, das ist gar keine Frage, aber es gibt wirklich zum Teil Konflikt zwischen dem Seelischen und dem Materiellen in unserem ganzen eigenen Wesen. Und wir werden sehen, was Gott denn aus dem macht, aber der Punkt da ist, dass in der Weltanschauung von unserer Kultur das Physische, der Körper, nicht einen positiven Beitrag an unsere Identität liefern kann. Man glaubt, wenn es darauf ankommt, ist es das Geschlecht der Seele, wo unsere wahre Identität uns gibt, nicht das Geschlecht vom Körper. Wir haben eine recht negative Sicht vom Physischen, von unserem Körper. Und da haben wir Gott, der sagt, nein, ich sage Ja zum Materiellen, Ja zum Körper. Das ist etwas Positives, nicht etwas, was wir ablehnen müssen. Und es wird dann beschrieben, dass nach dieser Hochzeit, eigentlich also wenn die Ehe anfängt, Gott dann auch etwas macht mit dieser Welt. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also was da gesagt wird, ist, dass wieder Harmonie reinkommt. Heilig, aber nicht einfach dadurch, dass wir mit unserer Seele flüchten von dieser Welt, sondern heilig von dieser Welt und von unserem Körper. Auch vom Konflikt zwischen Seele und Körper, zum Beispiel in der Sexualität. Das ist das, was mal passieren wird. Da kommt es wieder zu einer Harmonie, zu einem wunderbaren, sich gegenseitigen Verstärken von diesen beiden Elementen. Oder auch andere Sachen, wo vielleicht sind wir wirklich geboren mit einer Missbildung, haben wir das Gefühl. Und ich weiss noch gut, eine ältere Frau von der Kishona Felben, das gab viele Jahre zurück, sie ist mit ganz kleinen Füßen geboren. Und sie musste immer einbinden. Sie ist immer mit den Stöcken in den Gottesdienst gekommen. Und kurz bevor sie gestorben ist, hat sie einen Traum gehabt, den hat sie uns einmal erzählt, dass sie im Himmel ist und ihre Füße sind normal gross. Und sie hat gesagt, ich freue mich darauf, dass meine Füße nicht mehr wehtun. Das ist genau das, was da beschrieben ist. Gott wird da, was nicht gut ist, da wird er gut machen, wiederherstellen, so wie es ursprünglich gedacht ist. Er wird Frieden reinbringen, Tränen werden abgewischt. Stellt euch mal vor, es wird kein Geschrei, noch Schmerz, noch Leid geben. Das ist unfassbar schön. Und die Sachen, die vielleicht gut sind an uns und die wir aber negativ beurteilen, werden wir endlich können positiv beurteilen. Du denkst vielleicht, meine Nase. Also ich wünschte, Gott hätte mir eine andere Nase gegeben. Alles an mir ist gut, aber meine Nase sieht schrecklich aus. Und ich hätte 3 andere Ehepartner können heiraten, wenn ich nur eine andere Nase gehabt hätte. Und eines Tages wirst du sagen, ich habe die schönste Nase der Welt. Oder wir haben alle so Körperteile, wo wir Mühe haben vielleicht damit. Ich habe als Teenager Mühe gehabt mit meinem Füdli, mit meinem Arsch. Oder? Ich habe gedacht, der ist zu gross. Und ich habe immer einen Pulli oder etwas angelegt, das so ein bisschen hinten runterzieht, damit man es nicht so gesehen hat, in der Sekt zu müllen. Und irgendwann habe ich gedacht, eines Tages wird Gott mir zeigen, dass ich einen unwahrscheinlich schönen, geilen Arsch bekommen habe. Und ich werde es auch so empfinden. Und versteht ihr, der Punkt ist, ich habe plötzlich gedacht, wieso soll ich warten bis in die Ewigkeit, bis ich meinen Arsch so sehe? Da kann ich doch jetzt schon so beurteilen. Und heute finde ich, also wirklich, ich meine, das ist, ich habe den schönsten Arsch der Welt, sorry, da haben die alle keine Chance gegen mich, ich weiß, es ist wahr. Und da war jetzt ein bisschen humoristisch vielleicht dorthin kommt, und das ist wirklich so gelaufen bei mir. Das ist nicht einfach nur ein Witz. Ist ganz, ganz tief. Wir Christen sind Menschen von der Zukunft. Wir wissen, in welche Richtung das geht. Und das hat einen Einfluss darauf, wie wir heute leben. Und wie wir auch uns selber beurteilen. Und es wird diese Art von Frieden hier kommen. Das ist das Resultat von der Hochzeit. Weil Gott Ja sagt zu unseren Nasen und Ärschli und weiss der Guckers, was alles wir haben. Er hat eine positive Sicht vom Körper, von deinem Körper. Und hey, das kann heute zum Teil schon anfangen. Jetzt, es gibt Sachen, die man nicht so einahnen kann. Die kleinen Füße von dieser alten Frau. Da hat wirklich das Böse in dieser Welt dazu geführt, dass man auch mit Missbildungen mitunter geboren wird. Die werden weg sein. Da ist nicht die Erwartung, dass sie sagt, oh, ich habe schöne kleine Füße. Das ist eine völlig andere Kategorie. Aber vieles von uns ist super. Und wir haben uns, ich weiss den Guckers woher, einreden lassen, dass es schlecht ist. Nein, ist es nicht. Gott hat euch so schön gemacht, so unfassbar schön. Und diese Bewegung, das Ja von Gott zur Schöpfung, wo übrigens ganz am Anfang auch schon steht, und siehe, es war gut, das kommt wieder an dieser Hochzeit. Und das ist als Hochzeit beschrieben. Und in dieser Hochzeit ist die Frage, ja, wer ist denn der Bräutigam und wer ist die Braut, gell? Bei jeder Hochzeit, wie wir das wissen, wer heiratet wen. Und das wird erklärt im Kapitel 21, ein paar Vers nachher heisst es, sagt jemand Johannes, komm, ich will dir die Braut zeigen, da wissen wir noch nicht, wer es ist, die Frau des Lammes. Also wer ist der Bräutigam, wer ist der Mann? Das ist das Lamm. Wer ist das Lamm? Jesus, der am Kreuz stirbt. Also jetzt wissen wir, wer der Bräutigam ist. Aber wer ist denn Braut? Ja, er sagt da, ich zeige es dir. Und wenn wir jetzt weiterlesen, sehen wir, wer die Frau ist, die Braut. Und passet auf, wir sind in der Oper. Da hat es immer Überraschungen, okay? Gut, es geht so weiter. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Hä? Das haben wir doch eine Braut gesehen. Das haben wir doch eine Frau gesehen. Und was sehen wir? Eine Stadt. Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Wieder die Bewegung. Und Das ist wieder fantastisch. Das ist eben Oper. Wenn du das wörtlich nimmst, dann macht es keinen Sinn. Wenn du bildlich nimmst, macht es super viel Sinn. Also Brut ist eine Stadt, nämlich das Jerusalem. Ja, was ist denn das Jerusalem? Was ist denn die Stadt, die da irgendwo vom Himmel oben runterkommt? Kommen denn da Häuser aus Bachstein oben runter? Ja, nein, natürlich nicht. Wir lesen weiter. Und ich zeige euch zwei Aussagen aus den ersten vier Versen. Die Stadt hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Also da in dieser Stadt wohnen irgendwie, und das symbolisiert die Juden und die Israeliten aus dem Alten Bund, meinetwegen aus dem Neuen. Also das ist das Volk Israel, das ist das Volk Gottes. Und dann hat es aber noch mehr. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Auf ihnen standen die 12 Namen, wieder 12, der 12 Apostel des Lammes. Das wäre die neutestamentliche Gemeinde von allen Nationen, egal aus welchem Volk du kommst, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du da mitdenkt. Also das neue Jerusalem, das ist das Volk Gottes, das ist die Gemeinde von Jesus, durch den alten und den neuen Bund. Das heisst, jetzt wissen wir, wer heiratet, oder? Also der Bräutigam ist das Lamm, das ist Jesus, und die Brut, das ist eine Stadt, das ist das Volk Gottes, das sind wir. Und da müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Was die Bibel uns da möchte klar machen, ist, dass die Art der Beziehung, die Gott mit uns möchte haben, eine liebesähnliche Beziehung ist, eine eheähnliche Beziehung. In der Bibel wird x-fach gesagt, dass die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ein Abbild ist, ein Schatten ist von der intensivsten Liebesbeziehung, die es überhaupt gibt. Zwischen Gott und seiner Gemeinde. Das ist die Art von Liebesbeziehung, die er möchte. Er möchte dich lieben, so wie ein Mann oder eine Frau sich in der Ehe lieben sollte. Leidenschaftlich sich reingüssen in dich und in die Gemeinde rein und zurückgeliebt werden, dass wir uns reingüssen in unserer Liebe zu ihm. Das ist die Art der Liebe. Und ich frage mich, ob diese Botschaft dein Herz überhaupt jemals schon erreicht hat. Da musst du dir vorstellen, da musst du dir reinziehen. Gott liebt dich in einer radikalsten, leidenschaftlichen Liebe. Das ist das, was ihm darum geht. Und wo wir über unseren Slogan als Gemeinde debattiert haben, wir haben Jahre gebraucht, da habe ich zwischendurch mal gedacht, wie wäre es? Chishona Frauenfeld, wo der Himmel die Erde küsst. Oh. Das ist genau der Punkt. Das ist vielleicht bedeutungsvoller, als man denkt. Gott möchte die Erde küssen, uns. Im Bild gesprochen natürlich. Da geht es um eine immens radikale, leidenschaftliche, hingebungsvolle Liebesbeziehung. Hat die Botschaft dein Herz schon erreicht? Weil erst, wenn sie dein Herz erreicht hat, macht alles, was jetzt dann kommt, Sinn. Wenn es dein Herz noch nicht erreicht hat, wird alles, was jetzt dann kommt, nur ein Krampf sein im Glauben. Ganz wichtig. Weil sobald das klar ist, ist klar, was jetzt läuft. Wir gehen auf eine Hochzeit her. Und es werden zwei Sachen genannt in der Offenbarung, die wichtig sind. Das erste und das zweite ist in dem Vers angetönt. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Also, was sollen wir machen? Wir sollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Jetzt auf eine Hochzeit her freuen sich die allermeisten Leute. Also, man ist noch ein bisschen nervös und so, man freut sich riesig, oder? Und das ist genau da der Punkt. Wenn es mit uns auf eine Hochzeit zugeht, dann ist ein Stück weit auch unabhängig davon, ob es gerade gut läuft in deinem Leben, ob Schwierigkeiten da sind, ob Dämpfer da sind, ob du nicht mehr weiter siehst, dann darfst du wissen, was jetzt dann kommt, ist ganz sicher die Hochzeit und ich darf mich freuen. Und es kann sein, dass du dich am Vorbereiten bist für eine Hochzeit oder das erst gerade kürzlich erlebt hast, mit ein paar Jungverheiratete da drin. Oder du magst dich erinnern, vor 40 Jahren, wo du geheiratet hast, magst du es dich vielleicht noch erinnern, vor der Hochzeit, oder? Da hast du vielleicht einen Platten am Auto und du bist irgendwo auf der Autobahn stecken geblieben. Du sagst, weißt du was, wey, Platten am Auto, kein Problem, ich gehe auf meine Hochzeit zu, das stört mich doch nicht. Oder irgendwie läuft etwas nicht gut und du sagst einfach, hey, ja, es ist gerade ein bisschen schwierig, aber ich freue mich, weil es geht auf meine Hochzeit zu. Also bei mir ist das hier so gewesen, dass da hat es ja immer Schwierigkeiten im Leben und die ganze Lebensatmosphäre in den Monaten von meiner Hochzeit sind anders gewesen. Prägt von tiefer Vorfreude. Und das ist genau das, was da steht. Wir haben Schwierigkeiten in dem Leben. Wir haben kleine Füße. Und wir haben Schwierigkeiten in unserer Seele und überall. Es ist schwierig, zum Teil. Aber die Atmosphäre, die unser Leben prägen soll, soll eine Freude und eine Fröhlichkeit sein. Warum? Weil es jetzt plötzlich wieder gut läuft im Leben? Nein! Weil es auf eine Hochzeit zugeht. Das ist das, was da steht. Und wir können, da finde ich das tiefste, das beschäftigt mich wirklich, dass viele Christen, wenn sie sich mit Endzeitfragen befassen, dann landen sie in der Angst. Da wird von einer Freude geredet, weil wir wissen, wo die ganze Geschichte hergeht. Also, das ist das Erste. Und das Zweite, wo man da sehen, ist, lasst uns freuen und fröhlich sein, ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Jetzt. Brut hat sich parat gemacht. Die ist parat. Im Judentum ist wichtig, dass wir wissen, also wir haben in unserer Kultur vielleicht so eine dreiphasige Art, in die Ehe hineinzugehen. Wir haben die Verlobung. Und was kommt dann? Zivilstandsamt, oder? Und dann noch Hochzeit in der Kirche vielleicht. Also meistens so typischerweise drei Phasen. Die Juden haben es mit zwei gemacht, mit zwei Schritten. Die haben eine Verlobung gehabt und dann eine Hochzeit. Und die Verlobung war schon rechtlich bindend gewesen. Du hast nach der Verlobung, bist du schon rechtlich quasi verheiratet gewesen und du hast nur durch eine Scheidung können aus der Verlobung raus. Wir können die Verlobung auflösen, einfach indem wir sagen, wir machen es nicht mehr. Okay? Das war damals anders gewesen. Man war schon rechtlich verbunden gewesen, aber man hat nicht zusammen gewohnt. Und man hat getrennt gewohnt und hat sich vorbereitet auf die Hochzeit. Die hat meistens etwa ein Jahr später stattgefunden. Und der Bräutigam, der ist weg und hat mit dem Mann vom Dorf gelernt, wie man einen guten, richtigen, Erstjahrhundert-Ehemann wird. Und er hat zum Beispiel ein Haus gebaut. Okay? Also, und jetzt tun wir es gerade übertragen, gell? Jesus macht was im Moment jetzt gerade? Was hat er gesagt? Ich gehe und bereite euch eine Wohnung. Er ist sich am Vorbereiten, der Bräutigam ist sich am Vorbereiten auf die Hochzeit. Und die Frauen im Judentum, die sind weg und haben mit den Frauen im Dorf gewohnt und die haben gelernt, wie man eine richtig gute erste Jahrhundert jüdische Ehefrau wird. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber das war die Idee gewesen. Und man hat sich vorbereitet auf die Hochzeit. Und das ist ganz wichtig, dass auch wir das Einläuten von unserer Ehe mit Jesus machen. Was ist heute die Verlobung? Die Verlobung wäre die Taufe. In der Taufe sagst du, ich verbinde mich mit Jesus. Und wir machen es definitiv. Und nach der Taufe geht es in die Vorbereitung auf die Hochzeit. Die Hochzeit kommt aber erst zu dem Zeitpunkt, am Ende der uns bekannten Welt. Und wir, liebe Gemeinde, wir sind in der Vorbereitungszeit von der Hochzeit. Und die Frage ist, sind wir uns am Vorbereiten? Jetzt, in den Hochzeitsvorbereitungen gibt es etwas, wo ganz zentral am wichtigsten ist. Was ist das Allerwichtigste in der Hochzeitsvorbereitung? Jetzt müssen wir ganz schnell mit der Antwort kommen. Es gibt nur eine richtige Antwort. Das Kleid, danke. Jemand hat es gewusst. Und zwar von wem? Von der Brut, danke. Das Brutkleid ist bei weitem das Wichtigste an einer Hochzeit, oder? Gestern vor einer Woche, Hochzeit hatte hier im Kurzdorf. Alle sind nur dort, wegen dem Brutkleid und der Brut. Einverstanden? Das ist das Wichtigste. Und wisst ihr was? Der Johannes, der hat das gewusst. Und das Allernächste, was er sagt, ist, er redet vom Brutkleid. Schaut es an, der nächste Vers. Und es wurde ihr, der Brut, der Gemeinde, gegeben, sich zu kleiden in Seide. Oh. Glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Also, wie tun wir Brut, Gemeinde, schön machen? Wie tun wir sie bekleiden mit dem wichtigen Brutkleid, indem wir gerechte Handlungen machen, indem wir gute Taten machen? Das heisst, wenn du jetzt dann heimgehst und deinem Nachbarn den Schnee wegwischst von seinem Platz, einen Liebesdienst erweisst, was machst denn du eigentlich? Ah, du bekleidest Brut. Jetzt versteht ihr, es gibt einen Haufen Sachen, die wir machen für andere, die manchmal ein bisschen mühsam sind. Wir könnten gut darauf verzichten, einem Nachbarn den Schnee wegzuwischen. Ich habe nächste Woche eine Sitzung in einer unserer sozialen Unternehmungen, am Freitagmorgen im Wetterbaum. Ich hätte auch anderes Zeug, das ich machen könnte. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich fahre mit dem Velo runter und ich sage nicht, ich hätte auch noch anders zu tun. Sondern ich sage, ich tue Brut bekleiden. Und gellet, wenn man für eine Hochzeit etwas macht, macht es einfach grundsätzlich mal Freude. Also wer von euch geht nicht gern Kleider einkaufen? So semi-ehrliche Antworten. Die Frau ist auch noch rum. Ich gehe nicht gerne einkaufen. Ich lege es dann gerne an. Aber für meine Hochzeit bin ich wahnsinnig gerne einkaufen. Weil es war für meine Hochzeit. Das habe ich sau gerne gemacht. Und das ist genau der Punkt da. Zeug, die man vielleicht sonst nicht so gerne machen, macht man plötzlich gern, weil es ist für die Hochzeit. Oder? Und zum Beispiel Kleider anlegen. Und wenn du an eine Sitzung gehst, wo du findest, ist jetzt das auch noch nötig. Wenn du am Nachbarn den Schnee wüsstest, wenn du in irgendeinem von unseren Projekten, in einem anderen Projekt, einen Liebesdienst erweisest, gerechte Taten vollbringst, was machst denn du? Du bist Brut am Kleiden. Das ist eine sensationelle Aufgabe. Und da musst du dir bewusst sein. Was ist auch noch wichtig bei einer Hochzeitsvorbereitung? Die Hochzeitskarten. Die Einladung. Es gibt wirklich, ich weiss von keiner Hochzeit, wo nicht irgendeine Einladung verschickt worden wäre. Das ist jetzt die von der Rebecca und von Florian. Da innen hat es noch mehr. Also da wird wirklich investiert drin. Ich weiss nicht, wie lange sie gebraucht haben, bis die Bilder alle gestanden sind. Es wird eingeladen zum Fest. Und genau da wird da auch erwähnt. In der Hochzeitsvorbereitung laden wir ein zum Fest. Der Engel sagt da etwas dem Johannes und dann heißt es, da fiel ich vor dem Engel nieder und wollte ihn anbeten. Aber er wehrte ab und sagte, nein, tu das nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Geschwister, die ihr euch zu Jesus bekennt. Bete allein Gott an. Sich zu Jesus bekennen ist eine Hochzeitseinladung zu geben. Den Menschen, die nichts von dem wissen, sagen, ich lade dich ein. Du bist eingeladen zum Teilnehmen an Gottes neuer Welt, Teilnehmen an dieser Hochzeit. Das ist Einladungskarte verschicken, einladen zur Hochzeit. Das ist nichts anderes als da. Das heisst, wenn du mit deinen Freunden über Jesus redest, die ihn noch nicht kennen, wenn du an die Deko anschaust von unserem Jahr und sagst, ich bin vernetzt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ich möchte den Glauben, das Kreuz reinbringen, was machst denn du eigentlich? Du bist am Einladungskarten verschicken für das Hochzeitsfest. Du bist dich am Vorbereiten. Ist das nicht etwas Schönes? Und vielleicht findest du, es ist mühsam. Du findest vielleicht, muss denn das auch noch sein? Und plötzlich merkst du, Moment mal, weil es für eine Hochzeit ist, ist es auch schön. Was da auch noch erwähnt ist, bete Gott allein an. Das heisst, in der Verlobungszeit sollen wir allen alternativen Männer oder Frauen das Herz verschliessen und nur unser Herz dem Bräutigam schenken oder der Brut. Wir sollen im Herz bereits schon in der Verlobungszeit treu sein, einem künftigen Ehepartner gegenüber. Und das ist auch, was da gemeint ist. Wenn Babylon uns versucht, einzulullen und abzuwerben von unserem eigentlichen Bräutigam, dann sagen wir unserem Herz nein. Jesus allein ist mein Bräutigam und ihm bete ich allein an. Und dann lesen wir, dass Brut passend soll geschmückt sein. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, haben wir schon gelesen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Was da dahinter steckt, ist, dass Brut passend soll geschmückt sein für den Bräutigam. Das heisst, dass in der Gemeinde und in unserem Leben etwas soll entstehen, das passend ist zu Jesus. Und wir haben im Neuen Testament ganz viele Stellen, die reden davon, dass wir Jesus ähnlich werden sollen. Seine Art in unserem Leben soll stattfinden und zur Umsetzung kommen. Ich zeige euch ein Beispiel aus dem Epheser. Ihr Ehemänner liebt eure Frauen. Das ist schon mal eigentlich selbsterklärend. Und gleich hat es einen Zusatz gebraucht, nämlich mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Also da wird gesagt, dass die Art von Liebe, die Jesus hat, dass die in unserem Leben soll Raum einnehmen soll. Okay? Und jetzt lesen wir weiter. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ihm ganz ihm gehört. Reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Haben wir wieder Taufe? Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde oder Brut vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Also Jesus hat gerne eine schöne Brut. Jetzt alle Männer da drinnen, die geheiratet haben. Wollt ihr, dass eure Brut schön aussieht? hätte sie auch können einfach ungeschminkt und unfrisiert und irgendwie, gerade vom letzten Ausgang noch, irgendwie kommen an die Hochzeit. Hättet ihr das wollen? Wäre das cool gewesen? Wäre das so richtig natürlich gewesen? Ja. Liebe Frauen, die geheiratet haben, hättet ihr wollen, dass euren Bräutigam an eurer Hochzeit einfach schlagsig dorthin kommt? Hättet ihr das wollen? Nein. Jeder will eine schöne Braut oder Bräutigam. Was da gesagt wird, ist die Sehnsucht von Jesus, dass wir gemeint, eine Brut sind ohne Flecken und Runzeln, heilig und makellos. Er will eine schöne Brut. Und jetzt nochmal, wenn du nicht weißt, dass Jesus dich liebt, und zwar leidenschaftlich, dann sagst du, oh, so einen Druck, jetzt muss ich mich noch schön machen. So einen Krampf, der Glauben. Aber wenn du checkst, dass es um leidenschaftlichste Liebe geht zwischen uns und Gott, dann sagst du plötzlich, jawohl, ich will den Wunsch von meinem Bräutigam erfüllen. Und liebe Männer, das ist ein bisschen schwierig. Gell? Wir sind ja jetzt wir sind Brut irgendwie, wir sind Frau in dem ganzen Spiel. Das ist alles nur ein Bild. Okay? Meinetwegen, die Bibel macht das nicht, kannst du dir vorstellen, dass du der Bräutigam bist und Jesus ist Brut von mir aus. Aber der Punkt ist, das soll eine Sehnsucht wecken zur Vollkommenheit. Und das schlägt auch kein Geist weg. Im Neuen Testament gibt es nicht, ich glaube und lebe dann einfach so weiter wie bisher. Wir sollen uns verwandeln lassen in die Ähnlichkeit von Jesus, damit wir zu einer schönen Brut werden für ihn. Das ist seine Sehnsucht. Und dann noch etwas Letztes. Die Brut, die ist eine Stadt. Das ist das Volk. Eine Stadt ist ein Ort, wo Menschen miteinander verbunden leben. Und im Neuen Testament ist das Ganze auch etwas Wichtiges. Und etwas, was der Johannes da auch anspricht, ist, dass es keine Christen gibt, die sich loslösen können von der Gemeinschaft der Gläubigen. Das wäre wie wenn du als Nase von der Brut, nehmen wir an, du bist eine schöne Nase, und du sagst, weißt du, ich will nicht Teil sein von der Brut, ich trenne mich von der Brut. Dann hat Jesus eine Brut ohne Nase. Ist das schön? Ah, Jesus hat gerne Nase auf der Brut. und du bist vielleicht so eine Nase, die sich entfernt hat von der Gemeinschaft der Gläubigen. Die sagt, ich lebe nicht in dieser Stadt. Ich habe meinen persönlichen Glauben. Und es ist viel einfacher, einfach am Sonntag ein Buch zu lesen oder einen Livestream zu schauen. Nichts gegen euch, die im Livestream sind, gell? Die einen von euch können es nicht anders. Aber das ist wirklich eine Frage da, die Johannes stellt. Ist, bist du Teil von der Gemeinschaft der Gläubigen? Ich meine nicht Mitglied in einer Kirche, in einer Organisation oder in einem Gebäude, sondern gibst du dich rein in die Gemeinschaft mit anderen Christen? Das ist ganz zentral. Im neutestamentlichen Denken gibt es keine Christen, die sich loslösen können. Weil dann sind sie nicht Teil dieser Brut, die schön werden soll. Und Johannes braucht genau das Bild da dazu. Und ich möchte dich aufrufen, wenn du so eine Nase bist, die dich gelöst hat von der Brut, komm wieder zurück und schließ dich wieder an, dass die Brut wieder schön wird. Komm wieder ein Teil davon. Ich schließe diese Serie ab mit der Frage, bist du dich am Vorbereiten? Und ich bin so froh, dass im Neuen Testament bei dieser Frage, die gestellt wird, bist du parat, immer wieder auch Gnade mit erwähnt ist. Ich zeige euch ein Beispiel. 1. Petrus 1,13, darum seid bereit. Bist du parat auf die Hochzeit? Bist es? Seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Die Hochzeit, die neue Schöpfung. Lasst euch nichts vormachen von Babylon, seid besonnen. Und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit. Da ist das Wort Barmherzigkeit. Das ist so gut, dass man das jetzt noch hört. Die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Jesus kommt wieder. Dann gibt es die Hochzeit. Und dann ist auch nochmal eine Barmherzigkeit da. Und du bist vielleicht da und sagst, ich habe es vermasselt zum Teil. Ich bin nicht an mich vorbereitet gewesen. Ich bin auch nicht parat jetzt. Dann gibt es Barmherzigkeit auch. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte im Umfang von dieser Barmherzigkeit dir die wichtige Frage stellen. Hast du dich schon bekehrt? Hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut? Wenn du die Offenbarung liest, dann musst du dich entscheiden. Gehöre ich dem Jesus? Will ich an ihn glauben? Und meine Frage an dich ist, bist du da oder über den Podcast oder im Livestream und hast du dein Leben fundamental Jesus Christus gegeben? Hast du das gemacht? Es ist ganz wichtig, dass du das machst, dass du Teil bist von dieser Zukunft, die kommt. Wenn du es nicht gemacht hast, red mit jemandem, wo du das Vertrauen hast und wo dich in das hineinführen kann. Gib dein Leben Jesus. Bekehr dich, wie die alten Christen das gesagt haben. Die zweite Frage ist, bist du getauft? Hast du deine Hochzeit mit Jesus angefangen einzuläuten? Da fährt mit der Verlobung an, da fährt mit der Taufe an. Und ich werde nachher noch sagen, was für Gelegenheiten das gibt bei uns, auch um sich taufen zu lassen. Das ist ganz eine wichtige Frage. Und wieder, du sagst ja, Taufe ist doch nicht nötig. Das ist irgendwie gar nicht so die Frage. Wenn es um eine Hochzeit geht, dann verlobst dich doch gerne. Das ist doch super. Das ist so eine Freude, das zu machen. Bist du getauft? Und dann die letzte Frage, bereitest du dich vor? Bist du am Einladungskarten verschicken? Tust du auf eine passende Art deinen Freunden, die Jesus nicht kennen, etwas von ihm sagen? Tust du gute Werke, die Brut schön macht? Bist du Teil der Gemeinde? Lass du deinen Charakter verändern in die Ähnlichkeit von Jesus? Ehrst du ihn mit deinem Herz? Bist du dich am Vorbereiten, damit die Brut so richtig schön wird und das Fest so richtig gut? Wir beten. Vater im Himmel, wir haben es so nötig, dass du durch deinen Geist in uns auf eine lebendige Art und Weise das Bild von dieser Zukunft wächst, auf die wir zusteuern dürfen. Danke für das unwahrscheinlich starke Bild von einer Hochzeit. Danke, dass Jesus der Bräutigam der Gemeinde ist. Und dass wir auf ein riesiges Fest zusteuern. Und dass die Realität von diesem Fest unsere Gegenwart verändern kann. Aber dazu müssen wir das wie klar vor Augen haben. Wir bitten dich um deinen Segen, dass die Opernoffenbarung einen tiefen Eindruck auf unsere Seele, auf unseren inneren Sinn macht. Damit das lebendig ist vor unseren Augen und wir dürfen erkennen, in welche Richtung Zukunft geht. Eine Zukunft, die du vorausbestimmst. Nicht einfach die destruktive Macht vom Bösen in dieser Welt und auch nicht die eigene in unserem eigenen Herz. Danke vielmals, dass wir auf so eine herrliche Zukunft zugehen dürfen. Auf eine Hochzeit, die dann nur das Einläuten ist von der eigentlichen Ehe, von der eigentlichen Vollkommenheit, wo wir drin dürfen leben in deiner neuen Schöpfung. Wo keine Tränen, kein Leid mehr wird sein, wo die Füße die richtige Grösse haben und unsere Seele in wunderbarer Harmonie darf leben mit unserem Körper. Vater, wir bitten dich, dass du das Bild so richtig real vor unserem inneren Auge werden lässt, dass es unsere Gegenwart verändert. Dass wir anders leben. Dass wir dürfen Fröhlichkeit empfinden, wo wir bis jetzt keine Fröhlichkeit und Freude empfunden haben. Weil es ist zum Teil tough, Vater im Himmel, da in diesem Leben. Und wir haben es nötig zu wissen, wo die Geschichte hingeht. Und wir bitten dich, dass du durch deine Gnade das in uns innen weckst. Und dass du uns hilfst, als Christenheit zu verstehen, was babylonmäßig läuft in unserem Umfeld und dass wir auf eine positive, lammesähnliche Art dürfen die Kontur zeigen und dienen. Und eben zum Teil auch ein bisschen anders sein wie unsere Welt, aber in tiefster Hingabe der Liebe. Wir bitten dich, dass du uns lehrst, wie das funktioniert. Danke für die Gottesdienstreihe. Danke für dein Wort, das so stark ist. Danke für deine Liebe, wo du alles hergehst für uns, nur damit wir auf dich aufmerksam werden. Dein Werben um uns ist der absolute Hammer. Wir danken dir dafür. Verändere du unser Leben und unseren Blick aufs Leben durch deine Liebe, wir bitten dich. Amen.